Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin.
Mit Susanne Burkhardt herzlich willkommen. Wir beginnen heute mit der Schilderung eines Theaterabends, der erst vor ein paar Monaten stattgefunden hat, aus heutiger Sicht allerdings wirkt wie aus einer völlig anderen Zeit. Das Dokumentartheater Berlin war damals zu Gast in der Ukraine.
Wir waren im September in der Ukraine und haben das Requiem Babi Yar aufgeführt. Ein Requiem für die Opfer von Babi Yar. Babi Yar, der Ort, wo 1941 man 33.771 jüdische Menschen erschossen hat. Wir haben gemeinsam mit dem Theater Deutsche Ukrainer an diesem Babi Yar-Denkmalplatz gestanden und gemeinsame Tränen geweint. Das Requiem war so, dass die Leute standen auf, klatschten und weinten. Genau der gleiche Effekt war, als unsere Gruppe hier in Berlin war. Wir haben ganz viele Anfragen bekommen, wo wir das spielen hätten können, bis nach Israel. Und jetzt bombardiert man das Territorium von Babi Yar. Das trifft nicht nur Babi Yar-Territorium, sondern uns alle ins tiefste Herz.
Das sagte die Leiterin des Dokumentartheaters Berlin, Marina Schubert, gestern bei einer Solidaritätsveranstaltung für die Ukraine in Berlin. Gleich erzählt die gebürtige Ukrainerin, wie sich ihre Theaterarbeit durch den Krieg verändert hat. Außerdem sprechen wir mit dem großen Theaterclown Klaus Peymann. Er ist jetzt nicht mehr Chef, sondern Angestellter. In Ingolstadt inszeniert er Eugene Ionescos Die Nashörner, ein Stück, das leider nur zu gut zu dem Wahnsinn passt, den wir derzeit erleben. Der Krieg in der Ukraine, er bestimmt in diesen Tagen alle Nachrichten. Und natürlich hat dieser Krieg auch die Künste betroffen. In vielen Theatern unseres Landes gab es daher in den vergangenen Tagen Solidaritätsveranstaltungen, Spendenaufrufe, Konzerte und Lesungen. Auch das Dokumentartheater Berlin unterstützt die Kolleginnen und Freunde in der Ukraine. Seit 20 Jahren leitet Marina Schubert jetzt dieses Off-Theater. Wir haben sie am Beginn der Sendung gehört. Ihre Bühne beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Prozessen, doch im Moment ist an Theaterspielen eher nicht zu denken. Ständig ist Marina Schubert am Handy, um die neuesten Nachrichten zu lesen, von Freunden in Kiew zu hören, da wo sie aufgewachsen ist. Ich habe sie gestern vor einer Solidaritätsveranstaltung in Berlin getroffen und nach der aktuellen Situation für sie und ihr Team gefragt.
Die Situation ist so, dass der Krieg hat bereits Europa schon längstens erreicht und natürlich auch die Kunst, weil meine Kollegen aus der Ukraine sind jetzt im Krieg und damit ist auch unser Theater in Berlin jetzt lahmgelegt für eine kurze Zeit.
Was können Sie derzeit überhaupt machen?
Wir haben jetzt Künstler aus der Ukraine hier nach Berlin geholt, noch geschafft, sie rauszuholen. Und wir kämpfen jetzt mit der Kunst gegen den Krieg.
Wie konkret kann das aussehen?
Indem wir die Leute informieren, indem wir den Künstlern die Möglichkeit geben, nicht gänzlich sich zu verlieren und ihre Kunst weiterzumachen und somit auch der Ukraine, unseren Kollegen, eine Stütze auch damit zu sein.
Das heißt, das Theater ist momentan wahrscheinlich eher ein Raum, um sich zusammenzufinden, um sich gegenseitig zu bestärken und Solidarität zu üben?
Nein, das Theater ist im Moment wie eine Hilfsorganisation. Wir haben also Autos organisiert, wir haben Wohnungen organisiert, wir organisieren Konzerte, wir organisieren Lesungen. Dieses Theater ist unglaublich wirklich solidarisch mit der Ukraine und macht unglaublich vieles jetzt im Moment für die Ukrainer.
Was hören Sie von Ihren Kolleginnen und Kollegen, die derzeit in der Ukraine eingeschlossen sind?
Meine Co-Regisseurin ist jetzt gerade dabei, nicht Kunstwerke zu schöpfen, sondern sie dreht gerade Molotow-Cocktails. Andere sind im Bunker, sie schreiben Tagebücher, ich habe sie gebeten zu schreiben. Andere sind an der Front, andere helfen. Die sind alle in einem Ausnahmezustand, aber trotzdem, sie kämpfen für die Ukraine, sie kämpfen für europäische Werte, sie kämpfen für Europa und also auch damit auch für uns.
Sie haben auch Musiker hier dabei, die Sie noch in den letzten Minuten, kann man fast sagen, rausgeholt haben aus der Ukraine.
Ja, eigentlich kamen sie zu mir nach Berlin. Wir wollten zum Thema Widerstand ein neues Projekt starten. Sie kamen aus der Ukraine, aus Cherson und zwei Tage später brach der Krieg aus. Ich glaube, dass man aus den Medien weiß, was mit Cherson passiert ist. Die Stadt ist platt gemacht worden. Heute ist das Internet und mobil, also alles ist lahmgelegt worden. Das heißt, wenn diese Künstler jemals zurückkommen werden in ihre Stadt, gibt es diese Stadt nicht mehr.
Was können Sie als Theatermacherin jetzt eigentlich anderes tun als Solidarität leisten und, was Sie gerade gesagt haben, Hilfsorganisation sein?
Wir haben einen Spendenaufruf aufgerufen. Das findet man auf der Webseite des Dokumentartheater Berlin. Wir sammeln Spenden ein, weil wir werden den Künstlern helfen, ihre Existenz zu erhalten. Und wir werden versuchen, noch die Künstler, die jetzt gerade auch zum Beispiel in Polen sich erholen, nach Berlin zu holen und mit der Kunst gegen diesen grauenhaften Krieg dagegen zu halten.
Marina Schubert, Ihr Dokumentartheater Berlin ist derzeit Anlaufstelle für ukrainische Künstler. Wenn Sie diese Arbeit unterstützen wollen, eine Bankverbindung finden Sie auf der Homepage des Theaters unter das-dokumentartheater-berlin.de. Bei der Solidaritätsveranstaltung gestern in der Berliner Humboldt-Universität dabei waren auch die beiden erwähnten ukrainischen Künstler. Hier sind sie zu hören mit einem ukrainischen Volkslied. Гору ми слухається, чонда ми, моя мамо, ніхто не прийшеться. Trost auch durch Musik, ein ukrainisches Volkslied zu hören, gestern bei einer Solidaritätsveranstaltung für die Ukraine in Berlin. Wie lässt sich der Wahnsinn dieser Tage und des Krieges in der Ukraine besser auf den Punkt bringen als mit absurdem Theater? Denn das absurde Theater, so Theaterregisseur Klaus Peymann, das ist das Theater des Wahnsinns. Heute Abend sollte in Ingolstadt der Vorhang aufgehen zu einer Premiere in der Regie des bekennenden Theaterliebhabers Klaus Peymann, einst skandalumwitterter Theaterchef in Stuttgart, Bochum, am Wiener Burgtheater und bis zu seinem Ruhestand vor 5 Jahren am Berliner Ensemble. Er hat sich aufs absurde Theater verlegt. Die Nashörner von Eugene Ionesco hätten heute aufgeführt werden sollen. Eine Satire auf Diktaturen, ein Stück über Propaganda und die Passivität der zivilisierten Gesellschaft. Noch vor 2 Tagen haben wir ausführlicher darüber gesprochen und Sie merken schon, hätte, sollte, ich bleibe im Konjunktiv. Kurz nach unserem Gespräch kam die Meldung, eine der Schauspielerinnen sei an Corona erkrankt. Die Premiere muss erneut verschoben werden. Wir aber wollen Ihnen das Gespräch nicht vorenthalten und das ging natürlich mit einer freundlichen Begrüßung los.
Hallo, grüß Gott.
Die Nashörner, das ist ein Stück, geschrieben 1959, ein Klassiker des absurden Theaters. Darin beschreibt der rumänisch-französische Autor Ionesco, wie sich die Menschen nach und nach in Nashörner verwandeln, was jedoch kaum jemand mitbekommt. Nur der Hauptdarsteller Behringer, der bleibt ein Mensch. Das ist ja eine Geschichte entstanden unter dem Eindruck des aufkommenden Faschismus in der rumänischen und französischen Heimat Ionescos. Er beschreibt darin die Mechanismen autoritärer und totalitärer Gleichschaltung. Herr Peymann, als Sie sich entschieden haben, die Nashörner von Ionesco zu inszenieren, da war nicht abzusehen, in welcher Weltlage wir uns heute befinden würden. Hätten Sie sich träumen lassen, wie aktuell der Stoff über den Aufstieg des Irrealen auf einmal werden kann?
Naja, ich habe eine enge Beziehung zu Ionesco. Ich habe die Stühle gemacht, ich habe Der König stirbt gemacht vor kurzem in Wien, im Theater an der Josefstadt. Ich bin also vertraut im Thema. Ich habe den Eindruck, dass das absurde Theater wiederkommt. Also ich glaube, das Theater, das wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, wo man von einer politischen Position ausging, die Politik hat uns einfach überholt. Sie ist so wahnsinnig geworden und verrückt geworden und schrecklich, dass wir ja sogar wieder an einen Weltkrieg denken müssen. Also das ist so unvorstellbar, dass einfach diese absurde Philosophie, Ionesco sagt, das Wirkliche ist nichts, die Fantasie ist der Wahnsinn. Und in diesem Zustand, von dem wir nie träumen konnten, ich bin 84 Jahre, ich habe den Zweiten Weltkrieg gerade noch erlebt und jetzt stehen wir am Rande eines Krieges. Das ist die eine Linie und die andere Linie ist die Seuche, die Krankheit. Wir haben wieder eine neue Pest und davon handelt das, dass in den Menschen das Ungeheuer, die Bestie, das Monster wohnt. Und plötzlich werden die Monster in den Menschen übernehmen die Macht. Das ist jetzt doch, was wir jetzt im Augenblick in allen Positionen erleben. Also es ist der schiere Wahnsinn und das absurde Theater ist das Theater des Wahnsinns. Also passt es.
Würden Sie also sagen, das Ganze ist irgendwie der Versuch, mit Hilfe des Absurden den aktuellen Wahnsinn zu ertragen, Herr Peymann?
Naja, die Wege spalten sich. Es gibt ja neue Wege. Ja, aber wollen Sie sagen, hört doch auf mit dem Krieg, stellt die Panzer. Natürlich sagen wir das. Aber wir wissen, dass wir da wahrscheinlich nicht siegen werden. Verstehen Sie, das ist neu, dass wir selber den Wahnsinn beobachten und ihn in uns selbst fühlen. Plötzlich sind die Bestien wieder da und übernehmen. Er hat das natürlich auch angeregt von den Nazis in Deutschland. Auch da war es ja so, dass plötzlich die normalen deutschen Bürger waren dann plötzlich Nazis, marschiert und haben Juden umgebracht. Es ist so ungeheuerlich. Wobei der Ionescu ist natürlich ein wunderbarer Komödienschreiber. Man muss sich vorstellen, der kam da aus Rumänien nach Paris, hat da mit Beckett und diesen ganzen großartigen Schriftstellern zusammen eine neue Literatur, einen neuen Weltwinkel. Ich muss Ihnen sagen, ich bin ja so ein Thomas-Bernhard-Spezialist, da bin ich ja berühmt und berüchtigt. Ja. Und das begegnet sich, Ionescu und Bernhard, dieser Humor, das Böse so böse zu finden, dass man darüber nur noch Witze reißen kann. Anders als etwa Heiner Müller. Heiner Müller, der Zyniker geworden ist. Ein Zyniker ist weder Thomas Bernhard noch Ionescu. Aber es ist ein großartiger Autor und es ist ja bahnt sich an, in allen Theatern werden ja plötzlich die Ionescus angekündigt. Dort macht man der König stirbt und die Stühle, also ein Wechsel in der Literatur ist zu sehen. Aber es ist eine Literatur, die wieder nötig ist im Theater, dass wir wieder Geschichten erzählen. Vielleicht bin ich ein bisschen konventionell geworden, da bin ich stolz drauf.
Sie wollten aber ursprünglich 2019/20 Marie-Louise Fleißers Fegefeuer in Ingolstadt, eben in Ingolstadt inszenieren. Dann wurden Sie sehr schwer krank, lagen für mehrere Monate auf der Intensivstation.
Fast ein Jahr.
Hat denn diese Zeit, die haben sich ja danach dann doch für die Nashörner entschieden, wegen der Pandemie und der Entwicklung in der Welt? Oder hat Ihre Krankheit Sie vielleicht auch verändert?
Ja, wenn man an Ingolstadt denkt, denkt man natürlich als erstes nicht an Audi, die hier auch sitzen, sondern man denkt an die Marie-Louise Fleißer.
Genau.
Ich habe diese geniale Dramatikerin persönlich kennengelernt und auch ganz gut gekannt. Sie hat mich immer sehr bewundert und so. Und es war der Geist dieser Frau, der ist hier aufzuspüren. Die wird ja bis heute verachtet. Und ich dachte, ja, das wäre schön. Das ist eine Position, die ich verstehe. Und so, dann ist das irgendwie, vielleicht auch aus Besetzungsgründen, ich weiß es gar nicht mal mehr, abhanden gekommen. Und da Ingolstadt das erste Theater war, das gefragt hat, Peimann, wollen Sie nicht zu uns kommen und hier mal inszenieren? Ich war damals direkt am Berliner Ensemble und das ging zu Ende, ich ging dort weg. Und es kam die erste Anfrage, darum bin ich ins Bayerische hinuntergegangen. Und da war eben die Fleißer dran, aber es ging irgendwie dann, ich weiß gar nicht mehr genau, woran es lag, sicher nicht an der Krankheit. Es überraschte mich selber und faszinierte mich, die Dramatik des Eugène Ionescu einfach weiterzuführen. Und das soll auch nicht zu Ende sein.
Herr Peimann, Sie haben ja immer davor gewarnt, die Demokratie sei bedroht von rechts. Man sagt ja immer, Geschichte wiederholt sich nicht. Aber wie erleben Sie denn diese aktuelle Situation?
Also ich habe das nicht für möglich gehalten. Ich bin ja politisch und künstlerisch immer ein Linker gewesen. Ich habe den Traum der 68er als mein eigenes Geburtsdatum verstanden. Und ich habe vielleicht einen etwas differenzierteren Blick auf die Praxis in Russland. Aber dass tatsächlich das passiert, was wir alle nicht für möglich halten, dass wieder Panzer und dass die Menschen aufeinander schießen mitten in Europa, das ist so wahnsinnig und unvorstellbar. Das ist absurd. Das ist absurdes Theater bei allem Schrecken. Und ich bin aufgewachsen als ein Mitglied jener Generation, der gesagt hat, nie wieder Krieg, nie wieder Nazis. Und jetzt haben wir alles wieder. Wir haben immer vor den Nazis gewarnt. Man hat gesagt, geht doch in die DDR, ihr seid doch, was weiß ich hier. Und jetzt doch kommen die Nazis herausgekrochen. Die sind sogar eine politische Partei geworden. Jetzt sind wir plötzlich, wo lauter Schreck, ein Militärstaat. Wir rüsten als allererstes die Armee auf. Eine ganz schlechte Schlussfolgerung aus der jetzigen Weltkrise. Waffen können nie Leben und Frieden garantieren. Waffen sind immer negativ. Das habe ich als einen festen Status, egal was man macht, ob man Theater spielt oder ob man Politiker ist. Waffen können es nie beantworten. Es ist eine Unvorstellbarkeit, nie für möglich gehalten. Ich bin traurig. Wahrscheinlich ist er irgendwie geistesgestört, dieser Putin. Wahrscheinlich macht blind. Ich kann es nicht beurteilen, ich verstehe es nicht. Sympathisch war er mir nie, aber jetzt ist er zum Teufel geworden, zu einem Monster. Zu einem Monster, das fast ein Nashorn ist, ein böses Nashorn. In jedem Menschen steckt ein böses Nashorn. Da sind wir wieder bei Ionescu, ja, die Nashörner.
Behringer, der Protagonist in den Nashörnern, der sich ja angesichts der Rhinoceritis, also der Menschen, die sich in Nashörner verwandeln, er ist eine Art Verteidiger der sterbenden Menschlichkeit, aber er bleibt alleine. Das Ende der Aufklärung, kann man sagen. Und letztendlich konstatiert UNESCO, der Mensch ist eine Fehlkonstruktion, die Tiere sind das Vollendete. Ist UNESCO ein Fatalist?
Das würde ich nicht sagen. Ich springe jetzt mal in der Bewertung. Er ist ein Clown, ein philosophischer Clown, der auch in der Verzweiflung doch den Humor nicht verliert. Und auch dieser Behringer ist die Aufführung wird das zeigen. Wir triefen nicht vor Mitgefühl und Schrecken, sondern wir spielen auch Komödie. Wir spielen den großen Zirkus der Weltgeschichte. Und ich halte mir selbst den Daumen und uns, dass uns das gelingt und dass der Theatergott uns gnädig sein wird. Weil in diesem schönen Theater, in dieser interessanten Stadt, am großen Fluss Donau sitzen wir jetzt und beten. Ja.
Herr Palmann, das Theater wollte ja immer auch, oder es war zumindest die Rolle vom Theater, die Mächtigen lächerlich zu machen. Sind die Zeiten eigentlich heute vorbei? Hat das Theater seine Rolle verloren?
Wir haben selbst vergessen, wie gut wir sind. Wir sind zwar nicht, wie das manche sagen, systemrelevant, aber wir sind systemkritisch und sind nie Aufbauer gewesen. Wir waren immer Zerstörer. Die Kunst zerstört. Die Kunst stellt in Frage und die Menschen haben immer Theater gespielt, um ihre Ängste zu bewältigen. Das ist Teil der menschlichen Psyche. Das Theater wird nicht untergehen. Und wenn die Institute und die Strukturen vielleicht verloren gehen und wir schlechtes Theater machen, dann werden wir neu anfangen in den Vorstädten, in den kleinen Kellerbühnen. Das Theater ist Teil der menschlichen Psyche. Ohne Kunst, ohne Theater ist die Gesellschaft Beton. Und das wird sich immer wieder herausstellen. Das sagt Ihnen ein Theatergreis. Aber ich weiß, was ich meine.
Herr Palmann, ich habe Sie sehr oft im Theater gesehen, als Sie noch Intendant des Berliner Ensembles waren. Gehen Sie derzeit eigentlich auch ins Theater? Schauen Sie sich noch Sachen an?
Ich bin wahrscheinlich einer der Letzten. Ich bin der Behringer der Regisseure. Ich gehe immer noch ins Theater. Und ich habe auch immer noch meine Freude daran, selbst wenn der größte Unsinn da verzapft wird.
Sie sind ja jetzt nicht mehr selber Chef, schon seit ein paar Jahren, sondern Angestellter, wie Sie selber sagen, nicht mehr König und darauf angewiesen, dass die Leute keine Angst vor Ihnen haben. Jetzt war Ingolstadt das erste Theater, das Sie gefragt hat, ob Sie da was inszenieren wollen. Wie ist das denn so an so einem kleinen Haus? Arbeitet sich das da irgendwie unbeschwerter, leichter, frischer?
Also, kleines Haus ist das nicht, ist ein Riesenkasten, das ist das Hauptproblem, dass das ein Riesentheater ist. Und ich habe hier große Freude jetzt in Ingolstadt. Hier in der Provinz ist man weiter als in Berlin. Man ist weiter als in München. Wir haben hier nicht so viel Firlefanz. Wir müssen das Publikum finden in dieser Gegend. Und das ist kein leichtes Terrain.
Sie haben sich ja selbst mal als Diktator auf der Probe bezeichnet. Jetzt sind Sie fast 85 Jahre alt. Sind Sie, Herr Palmann, irgendwie altersmilde, nachsichtiger, weiser geworden?
Kein bisschen. Ich bin nach wie vor zornig. Also ja, es ist eine neue Rolle. Jetzt bin ich abhängig. Auch von Vertrauen, man kann auch sagen von der Gnade der Theaterdirektor. Man wird sehen, wenn mich keiner mehr will, dann werde ich in meinem Garten inszenieren. Dann mache ich ein Freilicht und spiele dort Warten auf Godot zwischen den Brombeerbüschen. Theater ist mein Leben. Ohne das Theater kann ich, glaube ich, gar nicht leben. Ich bin Theater pur, der große Theaterclown. Und das werde ich sein. Wenn nicht, bin ich nicht mehr da. Und ich bin auch nicht autoritär auf der Probe. Ich versuche anzuzünden, zu entdecken. Und dazu gehört natürlich Leidenschaft. Und auf der Probe, was heißt denn das? Kunst ist immer autoritär. Wer das Gegenteil behauptet, erzählt Quatsch. Wir haben damals die Schaubühne in Berlin gegründet. Wir zornigen jungen Regisseure und Schauspieler und Schauspielerinnen. Theater ist nicht eine Abstimmungsfrage. Das wird heute neu diskutiert. Wir haben das ja alles probiert in den 60er Jahren. Am Ende entscheidet der Schauspieler, die Schauspielerin, das sind die Könige des Theaters. Man kann nur gemeinsam auf die Expedition eines Stückes gehen. Und jetzt sind wir in dieser rumänischen Expedition eines großartigen Welttheaterstückes. Natürlich wird auf Proben geweint. Aber nicht nur die Schauspieler weinen und die Schauspielerinnen, sondern auch die Regisseure weinen, wenn sie den Weg nicht wissen. Das ist eine ganz blutige, herrliche, wunderbare Angelegenheit, die Probe. Und natürlich wird auf der Probe viel gelacht und viel geschimpft und viel ausgetobt. Wie das Leben selbst. Die Probe ist das Leben, das verkleinerte Leben. Das ist das große Glück, dass ich in eine Probe gehe, während andere in die Bank gehen oder in die Schule Unterricht geben. Nein, wir erfinden für uns eine neue Welt, vielleicht die bessere oder die schlimmere oder die verrücktere. Und das soll uns der Segen sein, für UNESCOs Nachschauen.
Tja, und dann war der Theatergott dem Klaus Peilmann leider noch nicht gnädig. Kurz nach unserem Gespräch dann also die Nachricht, von der derzeit ja viele Theater Angst haben. Eine Covid-Erkrankung im Team, die Premiere von UNESCOs Nashörnern im Theater Ingolstadt geplant. Für heute Abend muss also nochmal verschoben werden. Einen neuen Termin wird das Theater demnächst mitteilen. Wir drücken die Daumen, dass die Produktion bald gezeigt werden kann. Das war's von Rang 1, dem Theatermagazin. Sie finden uns online in der DLF-Audiothek oder als Podcast. Ich bin Susanne Burkhardt, freue mich über Ihr Interesse und empfehle jetzt Vollbild mit dem Neuesten aus der Filmwelt.